Vielen Dank für die Einladung zu dieser interessanten Veranstaltungsreihe und für die Vorstellung und für die Gelegenheit, jetzt nach diesem beeindruckenden Vortrag von Sunita Narain ein paar Gedanken sozusagen aus einer anderen Perspektive vorzustellen. Ich habe, damit Sie gleich nicht nervös werden, eine PowerPoint mit nur einem einzigen Bild. Und mit dem möchte ich beginnen. Ein Cartoon, wir hatten eben in dem Vortrag auch schon einen Cartoon zu sehen bekommen, deshalb habe ich gedacht, ich bringe auch mal einen mit und Sie sehen dieses Bildchen, wo symbolisch die Weltgemeinschaft mit dem Rücken zu einem Wasserfall in einem Boot fährt und ein Schild hochhält, wir sind alle sehr besorgt. Dieses Bild beschreibt meines Erachtens nach die kulturelle Praxis im Umgang mit Katastrophennachrichten wie Klimawandel und anderen Dingen ganz präzise. Man fährt da so rum und fühlt sich besorgt. Ich finde es nicht so toll, diesen Cartoon, dass ich ihn unbedingt hier vortragsgestaltend einsetzen möchte, außer indem ich Ihre Aufmerksamkeit auf einen einzigen Aspekt an diesem Cartoon lenke, nämlich die Signatur oben links. Das ist von Heitzinger 1982, dieser Cartoon. Er ist also nicht nach Kopenhagen oder vor Kopenhagen oder im Kontext der allfälligen Debatten um Klimawandel und sonst was entstanden, sondern er ist 1982 gezeichnet worden. Und was mich interessiert in diesem Themenfeld des heutigen Abends und auch unter diesem Titel »Zu spät für Pessimismus« ist eigentlich zum einen unser kulturell geprägter Umgang mit den Katastrophen oder den Entwicklungsszenarien negativer Art, über die wir eben auch schon was gehört haben. Und in einem zweiten Teil möchte ich darüber sprechen, wieso der kulturelle Umgang so aussieht, wie er eben aussieht, dass er häufig und in allermeisten Fällen zum Nichthandeln und nicht zum Handeln führt, was wiederum darauf verweist, dass wir einen ziemlich losen Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln konstatieren müssen. Und auch dieser Zusammenhang interessiert mich sehr. Warum ist es eigentlich so lose verknüpft? Oder um es noch schärfer zu formulieren, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Wissen und Handeln? Oder ist nicht die ewig gestellte Frage, wie kommen wir vom Wissen zum Handeln, von vornherein eine vollkommen falsche Frage, weil es den Zusammenhang überhaupt nicht gibt zwischen Wissen und Handeln? Und schließlich möchte ich mich dann mit der kulturellen Praxis einer guten Gesellschaft oder einer besseren oder so etwas beschäftigen. Das Ganze in 30 Minuten. Und da wollen wir mal gucken, wie weit wir damit kommen in der Zeit. Also, über den Klimawandel brauche ich in diesem Zusammenhang hier nicht zu sagen. Ich bin da vollkommen in Übereinstimmung mit Sunita Narain. Wir haben es da mit einem fundamentalen, nicht Zukunft, sondern Gegenwartsproblem zu tun, ganz unabhängig davon, wie jetzt seit Kopenhagen, kurz vor Kopenhagen und nach Kopenhagen die etablierte Klimaforschung angeschossen wird von interessierter Seite und wobei der eigentlich bedrückende Befund derjenige ist, wie erfolgreich die sogenannten Klimaskeptiker und ihre, wie soll man sagen, interessierten Auftraggeber sind in der Diskreditierung der wissenschaftlichen Befunde zum einen, aber natürlich auch in der Verniedlichung des gesellschaftlichen Problems, der Klimawandel bedeutet. Ich werde das heute hier nicht ausführen. Was der Klimawandel bedeutet, vielleicht nur so viel, er bedeutet erheblich mehr, als es die bisherige Kommunikation dieses Problems nahelegt. Wir haben in der Kommunikation dieses Problems immer so merkwürdig abstrakte Jahreszahlen und Phänomenbeschreibungen, also wie zum Beispiel, dass im Jahr 2100 der Meeresspiegel möglicherweise zwischen 12 und 89 Zentimeter ansteigt oder die globale Durchschnittstemperatur im Jahr 2050 um 2 bis 4 Grad höher liegt und solche Dinge. Der geneigte Zuhörer denkt sich, naja, 2050, 2100, was soll mir das und was heißt das überhaupt mit dem Meeresspiegel und was heißt das mit der Durchschnittstemperatur und so weiter. Diese Kommunikation ist sozusagen sozial und kulturell unterdeterminiert. Wir können ja die ganze Kommunikation umstellen und sagen, das Jahr 2050 ist ein Jahr, in dem diejenigen, die heute Jugendliche sind, im mittleren Lebensalter sich befinden. Das Jahr 2100 ist ein Jahr, in dem diejenigen, die heute geboren werden, alte Menschen sind, aber sie haben gute Chancen bei der steigenden Lebenserwartung dieses Jahr 2100 zu sehen. Phänomene wie der Klimawandel werden dafür sorgen, dass diese Generationen nicht die Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Zukunft vorfinden werden, wie ich sie zum Beispiel vorgefunden habe. Das ist ein sehr fundamentaler Befund in vielfacher Hinsicht. Es geht hier nicht um ein besseres oder schlechteres Wetter oder ähnliche Dinge. Es geht um die Beschneidung von Zukunftsgestaltungsmöglichkeiten für nicht irgendwelche abstrakt kommenden Generationen oder unsere Nachfolger oder sonst was, sondern diejenigen, die jetzt schon existieren. Und das muss man nach dem Vortrag von eben nicht weiter ausführen, in einer dazu noch global gelagerten Ungleichheit, weil natürlich die Folgen des Klimawandels regional sehr unterschiedlich verteilt sind und wir es hier immer auch mit einer Kombination von natürlichen Auswirkungen oder Auswirkungen auf die Naturvorgänge haben, aber immer moderiert durch soziale Prozesse. Wir haben es ja mit der perfiden Situation zu tun, dass, wenn die Klimaforschung recht hat, wir natürlich die gravierendsten Auswirkungen des Klimawandels in Regionen vorfinden, wo die Menschen am wenigsten dazu beigetragen haben. Ja, die entwickelten, die frühindustrialisierten Länder kommen relativ glimpflich davon, während diejenigen, und wir haben auch dazu Statistik des Pro-Kopf-Aufwandes an Emissionen gesehen, diejenigen, die am wenigsten emittiert haben, werden am meisten unter den Folgen zu leiden haben. Aber nicht nur das. Wir haben es ja da auch noch mit dem doppelten Problem zu tun, dass dies ausgerechnet die Länder sind, die die geringsten Bewältigungskapazitäten haben, mit solchen Problemen umzugehen. Vor einigen Jahren gab es die Überschwemmungskatastrophe in Myanmar. Sie erinnern sich vielleicht. Absolut dramatische Überschwemmungskatastrophe mit sechsstelligen Opferzahlen und so weiter und so weiter. In diesem Zusammenhang gab es mal ein Interview mit einem Vorstand der Münchner Rückversicherung, was ich bemerkenswert fand, weil dieses Vorstandsmitglied wurde in diesem Interview gefragt, stellt dieses Schadensereignis ein Problem für Ihre Versicherung dar? Und die Antwort war, von der menschlichen Seite betrachtet handelt es sich hier um eine Katastrophe, für uns aber nicht, es gibt dort keine versicherten Gegenstände. In so einem Satz steckt das ganze Verhältnis drin, weil in diesen Gegenden, die am stärksten betroffen sind von Extremwetterereignissen, Bodendegradation und allen anderen Folgeerscheinungen, haben wir eben keine Ausgleichszahlungen, wie es die auf der EU-Ebene gibt. Wir haben keine Versicherungen, wir haben keinen entwickelten Katastrophenschutz und so weiter. Das heißt, die Folge des Klimawandels wird sich dort gravierend auswirken und zugleich dadurch verschärft werden, dass es wenig Kompensationsmöglichkeiten gibt. In den reichen Ländern sieht die Geschichte genau umgekehrt aus, weshalb man übrigens schon eine Teilantwort auf die Frage hat, wieso wir alle so sehr besorgt sind, aber es uns im Grunde genommen nicht besonders interessiert, unsere eigene Besorgnis. Schärfer könnte man formulieren, darauf komme ich am Schluss vielleicht nochmal, dass man es mit dem bemerkenswerten Phänomen zu tun hat, dass wir uns alle selber nicht glauben. Ja? Und es gibt gute Gründe dafür, dass wir uns selber nicht glauben. Okay, jetzt ist aber Klimawandel aus meiner Sicht kein Problem, sondern nur ein Symptom. Und zwar ein Symptom im Rahmen einer ganzen Symptomatik. Wir haben es ja mit einer ganzen Reihe von Gegenwarts- und Zukunftsproblemen zu tun, über die wir, und das gilt eben nicht nur für den Klimawandel, sondern auch für die Dinge, die ich jetzt nenne, seit 1982, also seit gut 30 Jahren Bescheid wissen. Ich kann hier den Bereich der klassischen, heute muss man zynisch sagen, der klassischen Umweltprobleme nennen, also Verschmutzungsproblematiken jeglicher Art, der Ozeane oder auch des Bodens und so weiter. Die Autosuggestion, der wir beispielsweise in der Bundesrepublik oder in anderen westeuropäischen Ländern unterliegen, dass wir, wenn wir Müll trennen und andere wertvolle rituelle Handlungen vollziehen, um die Welt zu retten, dass diese Autosuggestion dazu führt, dass man den Eindruck bekommt, die Zustände würden besser, die Verhältnisse würden besser. Tatsächlich ist es im globalen Maßstab natürlich überhaupt nicht der Fall, weil alles das, was an Verschmutzung von Flüssen, Meeren, Böden und so weiter vor sich geht, seit der Zeit, wo wir das thematisieren, immer weiter ansteigt. Ja, ähnlich wie die Emissionsproblematiken, wir reden über die Emissionen und jedes Jahr steigen sie weiter an. So ist es mit der klassischen Umweltverschmutzung auch. Ein weiteres Symptom. Andere Symptome sind Hunger und fehlender Zugang zu Wasser im globalen Maßstab. Das sind ja Phänomene, die nicht geringer werden, trotz gesetzter Millenniumsziele, trotz Wachstumsraten in verschiedenen Volkswirtschaften. Aber wir haben im gegenwärtigen Zustand 1 Milliarde Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zu Wasser haben und 1,1 Milliarden Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Die Probleme sind mittlerweile recht komplex. Hunger entsteht nicht da, wo es Dürren oder Überschwemmungen oder Naturkatastrophen gibt, sondern Hunger entsteht dort, wo man sich Nahrungsmittel nicht kaufen kann. Allein die famose Finanzkrise, die uns ja nun seit 2,5 Jahren beschäftigt, hat zu einem Anstieg des Hungers in der Größenordnung von 300 Millionen Personen geführt. Aus dem schlichten und einfachen Grund, weil durch die Währungsdisparitäten Währungen in den armen Ländern abgewertet haben und die Ärmsten sich eben das nicht mehr kaufen können, was sie zur Ernährung brauchen. Ein Problem, was überhaupt nicht neu ist, kennen wir auch seit 2 oder 3 Jahrzehnten. Dann Artensterben, Rückgang von Biodiversität, beispielsweise Überfischung der Meere. Das Überfischungsproblem ist ein total eklatantes. Es wird mittelfristig dazu führen, dass weite Teile der Weltbevölkerung keinen ausreichenden Zugang zu Nahrung haben. Gleichwohl wird weiter überfischt. Auch nichts Neues, wissen wir auch seit 20 oder 30 Jahren. Energieproblematik ist im vorangegangenen Vortrag schon genannt worden. Es ist vollkommen evident, dass die Nutzung fossiler Energien nicht zukunftsfähig ist. Gleichwohl wird sie zu steigenden Ressourcenkonkurrenzen führen, zur Verbesserung, Intensivierung von Abbaumöglichkeiten und so weiter und so weiter und zur Vermehrung der Umweltkatastrophen, wie wir sie jetzt gerade im Golf von Mexiko erleben und so weiter. Alles dies wird weitergehen, obwohl man weiß, dass Gesellschaften, die zu 80% ihren Energiebedarf durch fossile Energien decken, natürlich überhaupt nicht zukunftsfähig sind, weil erstens diese Dinge endlich sind und zweitens die Emissionen, die dabei produziert werden, die Überlebensgrundlagen kommender Generationen unterminieren werden. Von der Finanzkrise und sozusagen diesem ganzen kriminellen Universum, das uns jetzt im Moment beschäftigt, möchte ich hier nur später reden, weil es eine bestimmte Wahlverwandtschaft zwischen den Krisenmanagementformen gibt. Was ich zunächst hier nochmal sagen möchte, mit diesen 5 Aspekten, die ich genannt habe, weshalb nenne ich die Symptome? Weil sie lediglich Symptome für einen bestimmten Problemzusammenhang sind, oder den, wie soll man sagen, das Erreichen einer Funktionsgrenze eines bestimmten Umgangs mit Ressourcen, nämlich einem vernutzenden Umgang mit Ressourcen. Alle diese Probleme haben ihre Ursache darin, dass Ressourcen über die Maßen hinaus genutzt werden, zum einen, und dass die Folgeschäden, die dabei entstehen, diskontiert werden, also verschoben werden, entweder in andere Regionen der Welt oder in andere Generationen. Das ist das Prinzip des bedenkenlosen Nutzens von scheinbar gegebenen Ressourcen. Die sind ja nicht gegeben, sondern die holt man sich von irgendwoher. Und die Folgen dieser Ressourcennutzung sind die, die wir im Bereich des Klimawandels, der Umweltverschmutzung, der Übersäuerung und Überfischung der Meere und so weiter sehen. Das ist die Symptomatik, die sichtbar ist. Und was ich völlig frappierend finde in diesem Zusammenhang, ist eben, alles dieses ist bekannt. Man muss dafür nicht studiert haben, man muss keine große Fantasie haben, um sich vorzustellen, dass in einer endlichen Welt unendliche Ressourcennutzung nicht möglich ist. Man kann in diesem Zusammenhang das meist nicht gelesene Buch der letzten 40 Jahre zitieren, nämlich The Limits to Growth, Grenzen des Wachstums von Dennis Meadows und anderen. Ich sage deswegen meist nicht gelesenes Buch, weil ich glaube, es ist das meist nicht gelesene Buch. Jeder nickt ja sofort, 1972, Grenzen des Wachstums, ja. Hat aber keiner gelesen, weil dieses Buch ja nicht halb so trivial ist von der Aussage her, wie es normalerweise gehandelt wird. Der schlichte Sachverhalt, dass Ressourcen endlich sind und deshalb nicht unendlich ausgebeutet werden können, ist nicht die zentrale Aussage dieses Buches. Die Aussage dieses Buches, die in sehr vielen hochkomplexen Rechnungen dargelegt wird, ist, dass wir uns in einer Entwicklungsrichtung befinden, die einen exponentiellen Ressourcenverbrauch verfolgt. Das heißt, eine ständige Steigerung der Ressourcennutzung. Und dass das Prekäre bei diesem Vorgang des exponentiell steigenden Verbrauchs der ist, dass man an bestimmte Punkte gerät, an denen die Systeme kippen. Und dass natürlich, wenn die Kipppunkte erreicht sind, es nicht den Point of Return gibt, dass man sagen kann, oh, das war jetzt falsch, jetzt nehmen wir mal weniger, sondern dass dann im Grunde genommen irreversible Situationen eingesetzt sind. Und das Hochspannende bei den Prognosen von 1972 und dem Update, was vor 8 Jahren erschienen ist, ist, dass die Prognosen in den allermeisten Feldern, die dort untersucht worden sind, von der Realität bestätigt worden sind. So wird zum Beispiel auch bestätigt, dass wir ständig steigende ökonomische Wachstumsraten haben bis zum Jahr 2010. Der Crash kam schon ein bisschen früher. Aber was besonders hart ist an der Analyse, die Meadows und andere damals vorgenommen haben, ist, dass nicht gesagt wird, dass die Welt sozusagen in einem großen Crash zugrunde geht, ja, wie man das in der ganzen 5-vor-12 Rhetorik und so weiter hat, sondern dass sich dieser Kipppunkt natürlich ganz unterschiedlich darstellt in unterschiedlichen Teilen der Welt und dass die Beteiligten, die es wahrnehmen, nämlich die zu diesen Zeiten lebenden Bürgerinnen und Bürger in den unterschiedlichen Staaten, denken, es handelt sich dabei um Krisen. Ja, Krise ist ja das Thema dieser Veranstaltungsreihe hier. Und man könnte jetzt sich mal mit dem Gedanken anfreunden oder befassen, dass wir es nämlich überhaupt nicht mit einer Krise zu tun haben, die per Definition ja nur sozusagen ein Ungleichgewicht, eine Destabilisierung darstellt, die nach bestimmten Anpassungsbewegungen schmerzhafter Art oder weniger schmerzhafter Art in einen stabilen Zustand übergeht. Sondern man könnte sagen, das, was ich Ihnen gezeigt habe in diesen kurzen Andeutungen, diese 5 Symptome einer Gesamtsymptomatik, deutet die Funktionsgrenze eines Systems an, das ist keine Krise, sondern das ist etwas, was wir noch gar nicht kennen. Jedenfalls ist das, was danach kommt, etwas, was wir noch nicht kennen. Und das, was dann passieren wird, ist etwas wie der illusionäre Versuch, vorherige Zustände wiederherzustellen. Das ist übrigens das, was wir im Moment gerade erleben. Da gibt es eine Verwandtschaft zwischen der Finanz- und Wirtschaftskrise und allen anderen Sachen. Die illusionäre Wiederherstellung eines Status quo ante. Und alle Politik will nur darauf hin, es möge bitte wieder so schön sein wie vorher. Deshalb erfindet man so magische Dinge wie Wachstumsbeschleunigungsgesetze und dergleichen. Und der illusionäre Gehalt, der schon in der Semantik solcher Gesetze drin ist, ist ja etwas, was Bände darüber spricht, wie man sozusagen versucht, eine Wirklichkeit wieder zu erschaffen, die empirisch gar nicht mehr da ist und die erodiert ist. Das ist ein bisschen bitter vom Befund her und es wird auch noch bitterer dadurch, dass man jetzt natürlich auch gerade nach dem Vortrag von eben sehen kann, dass die Probleme ja nicht geringer werden, sondern größer werden dadurch, dass diese Wirtschaftsform, die dieses Prinzip der Ressourcenübernutzung etabliert hat, eben nicht mehr auf den partikularen Raum der westlichen Staaten beschränkt bleibt. Wir haben ja den Kapitalismus erfunden und wir haben das Prinzip erfunden, Ressourcen von außen heranzuziehen, um diese fantastisch erfolgreiche Maschine in Betrieb zu halten, die uns Gesundheitsversorgung, Bildung, Universitäten, Sicherheit und so weiter gebracht hat. Diese Ressourcen wurden von außen herangezogen, um diese Maschine zu betreiben. Und niemand von den Theoretikern der Moderne oder dieser Form der Wirtschaft hat sich die Idee gemacht, bei Marx kommt das an einer Stelle vor, aber die meisten haben nicht darüber nachgedacht, dass dieses eine universale Wirtschaftsform sein sollte, sondern die war ganz selbstverständlich immer als eine partikulare gedacht und kann auch nur als partikulare gedacht sein, weil sie eben das Außen braucht, um diese Maschine am Laufen zu halten. In dem Augenblick, wo sich diese Wirtschaftsform von einer partikularen zu einer universalen transformiert, implodiert die ganze Kiste, weil man natürlich das Außen nicht mehr hat. Die Welt hat kein Außen. Das ist ein großes Problem. Und es gehört zu dem Problemszenario dessen, was wir seit 30 Jahren wissen, aber wo es überhaupt keinen Anlass oder keine vitale, eingreifende, politische Reaktion darauf gibt, dass das genau jetzt der Fall ist und dass man das erlebt, was wir gerade erleben. Das ist der erste Teil gewesen, dann mache ich die anderen beiden ein bisschen kürzer und nur illustrativ. Ich bin ja, seit ich in diesen Fragen von Umwelt, Klima und dergleichen unterwegs bin, auf sehr vielen Veranstaltungen, Konferenzen und dergleichen. Und ein großer Teil der aktiven Personen, Gruppen, Institutionen, die besorgt sind, ist ja sehr befasst mit der Frage, wie kommt man vom Wissen zum Handeln. Es wird sozusagen das Defizit dort gesehen, wo man Wissen nicht in Handlung umsetzen kann. Dazu nur zwei oder drei Sätze, vielleicht können wir das in der Diskussion ja auch vertiefen. Als Sozialpsychologe lernt man im ersten Semester, dass Einstellungen und Handlungen zwei fundamental verschiedene Angelegenheiten sind. Man muss jetzt nicht über die katholische Kirche sprechen, um diesen Satz zu verifizieren. Sie können über sich selber nachdenken und sich überlegen, wie oft Sie pro Tag gegen fundamentale Überzeugungen verstoßen. Ziemlich oft, würde ich sagen. Ich halte das nicht für besorgniserregend. Ich wäre besorgt, wenn Sie es nicht tun würden. In Gesellschaften wie der unseren, funktional differenzierten modernen Gesellschaften, ist es ja so, dass man von Anfang an lernt, mit den unterschiedlichsten Rollenanforderungen umgehen zu können zu müssen, pro Tag in 15 verschiedenen Rollen aufzutreten oder in 16 oder in 10, die jeweils ganz unterschiedliche Sets von Anforderungen an sie herantragen, und sie sind mühelos in der Lage, diese Rollen zu wechseln und diese Anforderungen zu erfüllen. Ja? In der Sprechstunde beim Arzt, in der Vorlesung, bei einem Vortrag, bei einem Besuch eines Fußballspiels, was man in Berlin auch nicht mehr tun sollte. In den unterschiedlichsten Situationen gibt es halt ganz unterschiedlichste Rollenanforderungen, und die Bewältigung dieser Rollenanforderungen können der Sache nach natürlich extrem widersprüchlich sein. Sie kennen das, wenn Sie sich mit Politikern unterhalten und die an einer bestimmten Stelle sagen, fragen Sie mich das jetzt als Mensch oder als Politiker. Das ist ja ein deutlicher Hinweis auf diese Form der Rollendistanz und des Wechselns dieser Rollen. Wir tun das alle. Das heißt, wir können extrem widersprüchlich sein. Wir sind es gewohnt, mit Widersprüchen umzugehen, und wir sind es total gewohnt, Wissensbestände, die uns in einer Rolle, sei es in einer beruflichen oder Expertenrolle oder sonst was beschäftigen, nicht anzuwenden in einem anderen Rollenzusammenhang. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Insofern ist die Verkoppelung zwischen Wissen und Handeln erstens eine extrem lockere und zweitens gebunden an den Gebrauchszusammenhang des Wissens. Jetzt komme ich auf meine erste Ausführung zurück. Warum sollen außer Klimaforschern und Menschen wie mich, die nur aus irgendwelchen professionellen Gründen damit beschäftigt sind, irgendjemand einen Gebrauchszusammenhang für das Jahr 2100 und die Parts per Million CO2 oder sowas in der Atmosphäre haben? Der existiert ja nicht. Der existiert für die Teilnehmer des IPCC oder für die Leute vom Potsdam-Institut oder die von der Klimakultur am Kulturwissenschaftlichen Institut oder für Greenpeace und so. Die haben einen Gebrauchszusammenhang für dieses Wissen, und innerhalb dieses Gebrauchskontextes können sie mit diesem Wissen was anfangen. Da ist es auch emotional, dieses Wissen, da hat es eine Bedeutung. Außerhalb dieses Gebrauchszusammenhangs hat es nicht mal übrigens für die eine besondere Bedeutung. Ich kenne unendlich viele Apologeten des Untergangs der Welt, die eine Rentenversicherung abschließen, eine private, die sich Immobilien kaufen, die sich über die Zukunft ihres Sportvereins Gedanken machen und sonst irgendwie was. Ja? Also alles das, was nach dem Rollenset der Besorgnis überhaupt nicht angesagt sein dürfte, das ist all over, ja, 5:12 und so weiter, das spielt in diesem Zusammenhang der Praxis, der Familie und sonst was überhaupt gar keine Rolle. Ja, insofern ist dieser Konnex zwischen Wissen und Handeln erstmal einer, den man überhaupt nur sinnvollerweise diskutieren kann, indem man es im Kontext von Gebrauchszusammenhängen diskutiert. Nicht als abstraktes Wissen. Sie alle wissen die absurdesten Sachen, wenn Sie danach gefragt werden. Günther Jauch, wer wird Millionär? Das ist der Typ von Wissen, der dort abgefragt wird, den man irgendwie bereit hat, ohne ihn jemals zu benutzen. Davon haben wir unheimlich viel. Und dieses ganze Klimawissen und das ganze Umweltwissen und so weiter gehört einfach dazu. Und es gehört übrigens auch, Katastrophenkommunikation gehört zur Normalkommunikation unseres Typs von Gesellschaft. Interessiert kein Schwein, und zwar deswegen, weil darüber gesprochen wird. Weil es dazugehört, dass darüber gesprochen wird. Also diese Verbindung ist nicht da. Aufklärung wird in diesem Zusammenhang radikal überbewertet. Ich sage das ungern an der Humboldt-Universität. Es ist aber so. Und mir scheint es, das ist dann der letzte Teil, und den mache ich auch ganz kurz, viel interessanter, darüber nachzudenken, wie aus bestimmten Veränderungen von Praxisformen plötzlich Gebrauchszusammenhänge von Wissen entstehen. Also, meine Hypothese wäre, es gibt keinen Weg vom Wissen zum Handeln, es gibt aber einen Weg vom Handeln zum Wissen. Und der ist, glaube ich, für unsere Fragestellung, wie kommt man eigentlich zurück zu einer nicht illusionären, zukunftsfähigen Gesellschaft? Wie kommt man da eigentlich hin? Ich halte unseren Typ von Gesellschaft in der gegenwärtigen Verfasstheit nicht für zukunftsfähig. Wie kommt man da eigentlich zurück? Doch nicht, indem man vom Vortragspodest aus irgendwelche Vorschläge macht, worüber man nachdenken sollte oder welche Werte zu etablieren sind oder was man da noch alles an Wissen vermitteln sollte. Das ist nicht der Punkt. Man kann sich aber Initiativen angucken, die erfolgreich Wirklichkeiten verändert haben. Und zwar eine ganze Menge. Schönauer Stromrebellen, Staudinger Schule in Freiburg, unendlich viele kleine Projekte, die unauffällig, ohne großen medialen Tamtam und sowas erfolgreich arbeiten und auf der lokalen Ebene Wirklichkeiten verändert haben, andere Formen der Energieerzeugung etabliert haben. Die Schönauer Stromrebellen haben als minimal kleine Initiative angefangen, versorgen jetzt 70.000 Haushalte und einige Industrieunternehmen mit Strom aus erneuerbaren Energien. Solche Dinge sind psychologisch betrachtet, sozialpsychologisch wahnsinnig interessant, weil man erstens sehen kann, dass Wirklichkeiten verändert werden können und zweitens auf der individuellen Ebene sehen kann, dass die Beteiligten die Erfahrung machen, die Psychologen Selbstwirksamkeit nennen. Die Erfahrung, die Welt verändern zu können. Und zwar nicht die ganze große, das hat uns ohnehin niemand aufgetragen, das zu tun, aber sozusagen die lokale Wirklichkeit. Und dass das die Tendenz hat, das ist das Interessante bei der Selbstwirksamkeitserfahrung, sich zu verselbstständigen. Wenn man einmal diese angenehme Erfahrung gemacht hat, macht man sie gerne ein zweites Mal. Und jetzt ist die Frage mit dem Wissen interessant. Ich bin überhaupt nicht überzeugt davon, dass bei den Beteiligten solcher Bottom-up-Initiativen schon vorgängig das Motiv vorgelegen hat, etwas beispielsweise gegen den Klimawandel zu tun oder zur Rettung der Welt beizutragen oder sonst was. Es kann ganz einfach sein, dass man die Leute nett fand, die diese Idee hatten, so eine Initiative zu machen. Es kann auch sein, dass man sich über seinen beschissenen Stromversorger geärgert hat. Es kann sein, dass irgendjemand gesagt hat, ich finde, du mit deinen Überzeugungen politischer Art oder sonst was solltest hier mitmachen. Okay, und dann macht man mal mit. Und dann gibt es diesen merkwürdigen Effekt, dass das funktioniert, dass das erfolgreich ist, dass das Zulauf hat. Und dann wird man gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Und dann sagt man nicht, ja, weil ich Gabi gut fand, sondern dann sagt man, weil das absolut sinnvoll und notwendig ist, weil der Klimawandel und der Meeresspiegelanstieg und das Jahr 2100 und so weiter. Ich kann Ihnen in der Diskussion sehr viele solcher Beispiele zeigen, die jedes für sich deutlich machen, dass das Handeln einen Gebrauchszusammenhang für das Wissen etabliert. An der Stelle wird es wirksam. Als Abstraktes wird es überhaupt nicht wirksam. Letzter Punkt, und dann höre ich auf. Diese ganzen Initiativen, die es gibt, sind alle schön und gut, sind auch total dufte und sind auch für die Leute, die es betreiben, ziemlich gut. Sie haben aber keine politische Qualität. Und wir haben gegenwärtig in den westlichen Demokratien, ganz im Unterschied jetzt zu dem, was Sunita Narain uns vorgeführt hat, eine ziemlich katastrophale Situation in Demokratie theoretischer und praktischer Hinsicht. Weil wir haben spätestens seit 1989, jedenfalls seit der Zeit verschärft, eine sehr fatale Arbeitsteilung in der politischen Landschaft etabliert, nämlich dass man glaubt, dass Politik das sei, was Politiker machen und alle anderen machen alles andere. Und jede Form von Aktivität oder Nichtaktivität sei eine private Angelegenheit. So funktionieren Demokratien aber nicht, sondern Demokratien funktionieren als ein politisches Gemeinwesen, das per Definition darauf basiert, dass ihre Bürgerinnen und Bürger sich dafür interessieren, was dieses Gemeinwesen ist, und sich auch dafür engagieren. Deshalb ist Politikerbashing in den gesellschaftlichen Zuständen, in denen wir uns im Moment befinden, meines Erachtens nach völlig fehl am Platze, weil die nur so gut oder schlecht sein können, wie sie von der Zivilgesellschaft beauftragt werden, das zu tun. Und da haben wir auf der Seite der Zivilgesellschaft natürlich im Grunde genommen eine so eklatant apathische Landschaft, dass man sich nicht wundern muss, dass die diese Dinge dort tun, wie Abwrackprämien und sonst was. Ich habe ja keine Demonstrationen gegen die Abwrackprämie in diesem Land gesehen. Ganz im Gegenteil, war eigentlich die größte Volksbewegung das Rennen in die Autohäuser, um diese 2.500 Euro abzuzocken, sinnloserweise. Aber Sie verstehen, was ich meine. Ja? Und diese Initiativen, die es im Einzelnen dort gibt, denen fehlt genau der politische Kontext, der natürlich nicht als irgendwie situiert in traditionellen Links-Rechts-Schemata oder sonst was mehr gedacht werden kann. Darüber sind wir längst hinaus über diese Geschichten, der aber eine zentrale Formulierung braucht. Und die Formulierung heißt, wir wollen diesen Typ von Gesellschaft so nicht fortschreiben. Oder als Frage formuliert, wie wollen wir im Jahr 2020 leben? Wie wollen wir im Jahr 2030 leben? Denken Sie an unsere ganze Nebelrhetorik mit der Alternativlosigkeit. Diese Behauptung, Handlung politischer Art seien alternativlos, ist erstens antidemokratisch und zweitens eine Frechheit, weil die Frage einer Alternative sich immer nur vor dem Hintergrund einer zeitlichen Perspektive stellen lässt. Wo will man denn eigentlich hin? Und danach kann man Alternativen bemessen. Aus einer Gegenwart heraus Zustände als alternativlos zu deklarieren, ist falsch. Ist sachlich falsch, ist unlogisch, geht überhaupt nicht. Und insofern merken Sie, bedarf es für eine zukunftsfähige Gesellschaft, das war ja das Thema meines Vortrages, eine Repolitisierung dieser Gesellschaft. Und deshalb würde ich auch sagen, alles das, was man jetzt sinnvollerweise tun muss und tun sollte, ist erstens etwas, was Spaß machen kann, und zweitens wäre es auch gut, wenn es gar keinen Klimawandel gäbe. Danke.